Hallo und willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts Leading with Impact. Ich bin Tina Deutsch, Co-Founder und Managing Partner von Haufe Advisory und ich bringe in dieser Rolle seit vielen Jahren Unternehmen mit den besten Coaches und Beraterinnen am Markt zusammen, um Transformationen zu bewältigen und um sich robuster aufzustellen. Und bei all dem hat Führung bei weitem den größten Hebel in Organisationen. Ich glaube fest daran, dass Leadership heute einen neuen Anspruch hat. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Hier spreche ich daher genau mit diesen Menschen und präsentiere die spannendsten Konzepte, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Im heutigen Inspiration Nugget dreht sich alles um das Thema Teams. Worauf genau werde ich eingehen? Ich möchte mal ein bisschen tiefer darauf Bezug nehmen, warum Teamleistung wichtiger ist als individuelle Leistung, welche Phasen jedes Team durchläuft, was die wichtigsten Voraussetzungen für ein leistungsstarkes Team sind und ich gehe natürlich auch auf die Besonderheiten von virtuellen Teams ein. Am Schluss erzähle ich noch von ein paar konkreten Tools und Methoden, die dabei unterstützen können, Teams zu stärken. So, und damit kann ich schon starten. Warum zählt Teamleistung eigentlich mehr als individuelle Leistung? Ich denke, das Thema ist deshalb so wichtig, weil wir sehr oft den Fehler begehen, sowohl in Recruiting- und Besetzungsprozessen als auch in Entwicklungsprozessen ausschließlich auf das Individuum einzugehen, nicht aber auf den Kontext und das Team. Doch eigentlich ist das Team ja ausschlaggebend für den Gesamterfolg. Letztendlich ist es mir als Führungskraft eigentlich am Ende des Tages recht egal, wer genau was beigetragen hat im letzten Quartal. Ja klar, das ist aus Karriereperspektive wichtig und natürlich für die Einzelperson wichtig in ihrer persönlichen Planung und Entwicklung. Aber für uns als Unternehmen zählt am Ende, was wir zusammen geleistet haben, egal wer genau was dazu beigetragen hat. Und für das bestmögliche Endergebnis bringt es mir rein gar nichts, lauter fantastische Einzelplayer zu haben, die aber nicht in der Lage sind, zusammenzuarbeiten. Die ägyptischen Pyramiden sind eines der weltgrößten Mysterien. Wie sie konstruiert und gebaut werden konnten, ist schwierig nachzuvollziehen. Wovon wir aber ausgehen, ist, dass sie mit reiner Menschenkraft gebaut wurden. Tausende Arbeiter haben sie über den Verlauf von zig Jahren errichtet. Die Pyramiden sind eines von unzähligen Beispielen dafür, was möglich ist, wenn Menschen in Teams zusammenarbeiten. Fantastische Teams erbringen immer höhere Leistungen als die Summe ihrer individuellen Mitglieder. Das kann man im Sport genauso sehen wie beispielsweise im Business. Die Komplexität, die wir heute in der Welt sehen, die Herausforderungen, vor denen Organisationen heute stehen, ist nur noch von Teams bewältigbar. Der oder die Superhero an der Spitze eines Unternehmens ist kein zeitgemäßes Bild mehr für das Management von hyperkomplexen, instabilen Situationen. Wir brauchen also unterschiedliche Persönlichkeiten und Kompetenzen, die sich optimal ergänzen und agil organisieren. Und jetzt in einer Zeit, wo Teams noch viel selbstorganisierter arbeiten müssen, wo noch viel mehr Vertrauen untereinander notwendig ist, damit Teams eingespielt miteinander arbeiten, ohne sich konstant im Office zu sehen, ist es noch viel wichtiger, genau darauf zu schauen, was exzellente Teamarbeit möglich macht. Aber vielleicht mal von Anfang an. Wie ist ein Team überhaupt definiert und ist ein Team eine stabile Einheit? Ein Team ist eine Gruppe von Personen, die gemeinsam an einer Aufgabe bzw. einem Ziel arbeiten. Doch Teams werden heute immer dynamischer. Oft können sich Teammitglieder konstant ändern, was wiederum den ganzen Teamaufbau durcheinanderwirbelt und die Stabilität in Teams gefährdet. Bruce Tuckman, ein US-amerikanischer Psychologe, hat bereits 1965 ein Phasenmodell für Teamentwicklung entwickelt. Laut seinem Modell durchläuft jedes Team 5 Phasen. Die erste Phase, Forming. Dabei bildet sich die Gruppe und die einzelnen Teammitglieder lernen sich mal kennen. Zweite Phase, Storming. Jetzt werden einzelne Positionen bezogen, Grenzen gezogen, oft begleitet von Streit und Auseinandersetzungen. So werden die gemeinsamen Rahmenbedingungen für die künftige Zusammenarbeit festgelegt. Als dritter Punkt kommt dann Norming. Da haben alle im Team ihre Position klar gemacht und finden eine gemeinsame Arbeitsweise. Und zu guter Letzt Performing. In dieser Phase arbeiten alle total effektiv zusammen und das Team ist zu seiner Hochform aufgelaufen. Und jetzt kann sich die Gruppe natürlich wieder auflösen. Das ist dann die Phase Adjourning. Diese Phasen können unterschiedlich lange dauern. Wichtig ist, jedes Mal, wenn jemand neuer ins Team dazukommt, beginnt der Kreislauf von vorne, was natürlich für das ganze Team extrem anstrengend ist. Die Führungskraft hat die Aufgabe, möglichst gut dafür zu sorgen, dass schnell wieder die Performing-Phase erreicht wird. Aber was ist dafür nötig? In den 5 Dysfunctions of a Team geht Patrick Lencioni auf die Faktoren ein, die Teams dysfunktional machen. Er stellt die Frage, warum sogar die talentiertesten Teams schlechte Leistung bringen, sobald die einzelnen Teammitglieder nicht zusammenarbeiten. Oft ist es so, weil sie ihre Zeit und Energie mit Mikropolitik verschwenden und versuchen, sich gegenseitig auszuboten. Das resultiert in niedriger Moral, weniger Fokus auf Leistung und oftmals auch im Verlust von wertvollen Teammitgliedern, denen es einfach zu blöd wird. In Teams von einzelnen ehrgeizigen und erfolgreichen Menschen können individuelle Egos gute Teamarbeit verhindern, weil einzelne Teammitglieder in Wettbewerb zueinander gehen. Wie also kann man das verhindern? Es gibt ein paar grundlegende Voraussetzungen für leistungsstarke Teams und ich werde in den nächsten Minuten versuchen, auf die wichtigsten Faktoren einzugehen. Die wichtigste Zutat, die ganz am Anfang steht, ist Vertrauen. Jede gute Teamarbeit basiert auf Vertrauen. Aber Vertrauen ist kein abstraktes Konzept. Es ist auch keine Magie, die einfach da ist. Es gibt einfache, praktische Schritte, die zu Vertrauen im Team führen. Um sich gegenseitig zu vertrauen, muss man sich selbst und einander zuallererst gut kennen. Um einander zu kennen, ist es zuallererst einmal wichtig, Zeit miteinander zu verbringen. Klingt easy und irgendwie logisch, aber warum ist das wichtig? Erstens, weil nur durch gemeinsame Zeit gute Beziehungen überhaupt entstehen können. Und zweitens, weil Konflikte so schneller identifiziert und gelöst werden. Drittens, weil die einzelnen Teammitglieder so besser verstehen, was die anderen tun und wo vielleicht Synergien entstehen könnten, wo sie sich gegenseitig helfen könnten etc., was redundante Arbeit verhindert. Nun ist es aber natürlich nicht genug, einfach so Zeit miteinander zu verbringen. Damit die gemeinsame Zeit auch wirklich zu gegenseitigem Vertrauen führt, ist es wichtig, sich verletzlich und authentisch zu zeigen. Vertrauen wird aufgebaut, wenn Teammitglieder offen sind bezüglich ihrer Schwächen und Fehler. Brené Brown geht in ihrem berühmten TED-Talk The Power of Vulnerability, der inzwischen über 50 Millionen Mal gesehen wurde, ganz fantastisch auf das Thema Verletzlichkeit ein und zeigt auf, wie wichtig es ist, als Mensch mit all seinen Emotionen und Unsicherheiten wahrgenommen zu werden, anstatt als vermeintlich immer funktionierender, perfekt geölter Corporate-Roboter. Dafür braucht es unter anderem die sogenannte Psychological Safety. Jeder muss sehen, dass es keinen Grund gibt, sich selbst vorsichtig oder beschützend zu geben. Anders gesagt, jeder muss das Gefühl haben, er oder sie selbst sein zu können und ohne Angst vor negativen Konsequenzen auch schwierige Themen offen ansprechen können. Und wenn es um das Zeigen von Verletzlichkeit oder das Schaffen eines sicheren, vertrauensvollen Umfelds geht, muss die Führungskraft mit gutem Beispiel vorausgehen. Simon Sinek schreibt in seinem Buch Leaders Eat Last, dass ein Gefühl der Sicherheit in Teams der Haupttreiber für Fortschritt ist. Die Führungskraft eines Teams hat die Verantwortung, einen Circle of Safety um die Teammitglieder zu ziehen. Dieser Kreis beschreibt eine Gruppe von Menschen, die gemeinsame Werte haben und die einander gegenseitig vor äußeren Gefahren beschützen. Innerhalb dieses Kreises können die Mitglieder einander vertrauen und ihre Ressourcen zusammentun, um gemeinsam voranzukommen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war 26 Jahre alt, sehr erfolgreiche Abteilungsleiterin in einer der größten Banken in Österreich. I had my shit together. Ich war eine Maschine. Ich habe konstant gearbeitet und wirklich gut performt. Und dann gab es da ein Erlebnis, wo wir zusammensaßen in einem Team von Kollegen und eine persönliche Feedbackrunde gestartet haben. Nacheinander hat immer einer die Augen zugemacht und die anderen haben so getan, als wäre diese Person nicht da und haben über diese Person in deren vorgestellter Abwesenheit gesprochen, was ihnen zu dieser Person einfällt und wie sie über diese Person reflektieren. Und was zu mir hochkam, waren so Dinge wie: Tina ist wie eine Ärztin im weißen Kittel, immer perfekt, aalglatt, man weiß nicht, wer sie wirklich ist. Dadurch ist sie auch nicht nahbar. Und können wir ihr wirklich vertrauen? Mich hat das total getroffen und ich habe realisiert, dass die absolute Trennung von Privat- und Berufsleben, das Perfektsein im Berufsalltag, die ausschließliche Orientierung auf Performance und das Nichtzeigen der menschlichen Seite nicht effizient ist, sondern ganz im Gegenteil Menschen davon abhält, mich zu verstehen und mir zu vertrauen, sich mir zu öffnen und mit mir über Themen zu sprechen, die zwischen den Zeilen stattfinden. Aber es geht natürlich nicht nur um das Zeigen von Verletzlichkeit. In Teams hilft es vor allem auch, die unterschiedlichen Stärken und Talente der einzelnen Teammitglieder viel bewusster zu nutzen. Wer an einer Aufgabe arbeitet, die ihm liegt, identifiziert sich mehr mit seiner Arbeit, ist motiviert und wird die Arbeit wohl auch besser machen. Zudem kommen die Einmaligkeit und das individuelle Potenzial der Person viel mehr zum Glänzen. Das schafft die besten Voraussetzungen für Höchstleistungen. Wie findet man die Stärken heraus? Es gibt professionelle Tools, auf die ich später noch eingehe. Aber auch ein paar einfache Fragen im persönlichen Gespräch können Aufschluss geben. Was fällt dir leicht in deinem Job? Was sind die Dinge, die dir am meisten Energie geben, die dir Freude bereiten in der Arbeit? Oder wo siehst du deine größten Erfolge? Der Autor Peter Ivanov hat die Ergebnisse solcher Fragen beispielsweise in einer Landkarte der Stärken visualisiert, die allen offen zugänglich war. So wissen alle, wer was gut kann und mag. Und so können Rollen gemeinsam verteilt werden, was für Transparenz in den Entscheidungen sorgt. Konkret können beispielsweise unterschiedliche Formen von Fragebögen und Assessments dabei helfen, eine Basis für eine offene Diskussion zu schaffen. So werden die individuellen Präferenzen bezüglich Kommunikation transparent, viel unnötige Reibung und negative Gefühle werden vermieden, die entstehen, wenn wir einander einfach nicht verstehen. Es hilft enorm zu wissen, dass Person A Daten und Fakten braucht, während Person B große Ideen und eine klare Story sucht. Also, kenne dich selbst, kenne einander und wisse, wohin du gehst. Es braucht also auch eine ganz klare Vision, eine Richtung für jedes Team, damit Vertrauen überhaupt möglich ist. Das Ding mit einem sogenannten North Star ist, dass jeder ihn sehen kann. Wichtig dabei ist, es muss eine gemeinsame Vision sein, von der auch jeder was hat. Es darf also keine Trennlinie geben zwischen dem individuellen Erfolg und dem Teamerfolg. Die Ziele der einzelnen Teammitglieder müssen aufeinander bezogen sein und sollten wie Zahnräder ineinander greifen. So, die Grundvoraussetzung ist also geschaffen. Und ganz ehrlich, allein dieser erste Teil, echtes Vertrauen im Team herzustellen, ist schon ziemlich anspruchsvoll. Und auch nie fertig. Die Arbeit am Teamvertrauen ist eine Reise und hört nie auf. Aber sie ist die Basis für den zweiten Punkt, der so enorm wichtig ist für ein leistungsstarkes Team, und zwar konstruktiver Konflikt. Das Thema Konflikte ist ein schwieriges. Es gibt hier nämlich eine ziemlich feine Balance. Zu viele offen ausgetragene Konflikte sind ein Problem. Genauso groß ist das Problem aber, wenn es regelmäßig heruntergespielte Konflikte gibt, die nicht ausgetragen werden. Konstruktiver Konflikt ist extrem wichtig. Entscheidungsprozesse werden besser, wenn sie unterschiedliche Perspektiven haben, die durchaus auch mal aufeinander clashen. Offene, freie Debatte erzielt bessere Ergebnisse. Aber natürlich ist die Voraussetzung, dass sich jeder auf das Thema konzentriert, anstatt auf eine persönliche Agenda oder teaminterne Politik. Wenn einem Team das Grundvertrauen fehlt, bedeutet es oft, dass das Team Konflikte um jeden Preis vermeidet, sodass auch keine schwierigen Themen angesprochen werden. Meinungen und ehrliche Bedenken werden nicht genannt. So wird dann eine Art Pseudo-Harmonie im Team aufrechterhalten. Mir gefällt der Ansatz von Kim Scott in ihrem Buch Radical Candor sehr gut. Einer Führungskraft sollten ihre MitarbeiterInnen persönlich wichtig sein und sie sollte ihre Teammitglieder in ihrer Arbeit ehrlich challengen. Das heißt, dass erstens persönliche Beziehungen, die auf wirklichem Interesse dem Menschen gegenüber beruhen, wirklich wichtig sind und das Vertrauen die absolute Basis für alles andere darstellt. Und darüber habe ich ja schon ausgiebig gesprochen. Dazu kommt aber ein zweiter Punkt und der passt sehr gut zum Thema konstruktiver Konflikt. Eine gute Führungskraft muss willens sein, ihre Mitarbeiterinnen zu challengen, wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen. Das kann schwierig sein für viele Führungskräfte. Ehrlich und direkt zu sein, fühlt sich nicht immer freundlich und fürsorglich an. Doch seine Mitarbeiterinnen zu fordern, die beste Ausgabe von sich selbst zu sein, ist in Wahrheit das Kennzeichen einer Führungskraft, der die Menschen in ihrem Team wirklich wichtig sind. Nur so kann langsam eine offene Feedback-Kultur entstehen. Wenn eine Führungskraft wirklich offen und ehrlich ist, werden auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander offen und ehrlich sein. Und so entsteht eine gesunde, produktive und effiziente Arbeitskultur. Ein weiteres Hauptmerkmal eines guten Teams ist es, Entscheidungen treffen zu können und dann gemeinsam hinter diesen zu stehen. Jeder muss hinter einer gemeinsamen Entscheidung stehen, auch wenn es keinen absoluten Konsens in der Entscheidungsfindung gab, beziehungsweise keine hundertprozentige Einigkeit oder Sicherheit über die Korrektheit der Entscheidung. Das Schlimmste ist, zu einer Einigung zu kommen, die dann von einzelnen Personen im Team kontinuierlich hinterfragt wird. Es ist fast nie möglich, dass wichtige Entscheidungen mit hundertprozentiger Einigkeit getroffen werden. Es gibt meistens unterschiedliche Einschätzungen und Meinungen. Aber ein Unternehmen, in dem keine Entscheidungen getroffen werden, ist gelähmt in seinen Handlungen. Irgendeine Entscheidung zu treffen, ist fast immer besser, als keine Entscheidung zu treffen und einfach vor sich hinzuarbeiten, ohne eine klare Richtung zu haben. Gemeinsam hinter einer Entscheidung zu stehen, ist wichtig, weil fehlendes Commitment Unsicherheit schafft. Das löst gegenläufige Ziele und Prioritäten aus. Wie geht es also, dass man zu gemeinsamen Entscheidungen kommt, hinter denen alle stehen können? Es ist wichtig, dass im Entscheidungsfindungsprozess jeder seine Meinung äußern kann und dass diese auch wirklich gehört und bedacht wird. Dann fällt es allen leichter, auch hinter einer anderen Entscheidung zu stehen, wenn im Team alle Meinungen gehört und abgewogen wurden, das Team aber eben gemeinsam anders entschieden hat. Ein Beispiel: Mein Gründungskollege Nikolaus und ich, wir haben über die Jahre als Team sehr oft gemeinsame Entscheidungen getroffen, häufig nach heftigen internen Diskussionen. Für uns war es aber enorm wichtig, nach diesen Diskussionen eine gemeinsame Front zu bilden und voll hinter der gemeinsamen Entscheidung zu stehen, auch wenn manchmal einer von uns eigentlich ursprünglich anderer Meinung war. Ich kann mich noch erinnern, als nach einigen Jahren einmal jemand total überrascht war, als wir offen in einer Gruppe vor anderen gegensätzlicher Meinung waren. Denn die äußere Wahrnehmung war, dass wir immer einer Meinung sind und eine unzerbrechbare Front darstellen. Gemeinsam hinter einer Meinung zu stehen, heißt natürlich nicht, dass man gegenüber anderen nie offen diskutieren darf oder sollte. Aber die Routine im inneren Team, Dinge so lange auszudiskutieren, bis man bereit ist, ein gemeinsames Commitment einzugehen und das nach außen auch voll durchzuziehen und zu verteidigen, hat uns in den vergangenen Jahren unglaublich geholfen. Ein nächster Erfolgsfaktor für leistungsstarke Teams ist kollegiales Verantwortungsbewusstsein. Es ist besonders unangenehm in jedem Team, wenn man gegenüber einem Kollegen äußern muss, dass er oder sie unter den Erwartungen performt. Das ist unangenehm, weil die meisten Personen das Gefühl haben, dass sie sich in etwas einmischen, was sie nichts angeht, oder dass sie sich künstlich über ihren Peer stellen. Wenn sich allerdings Teammitglieder gegenseitig nicht konfrontieren in solchen Situationen, dann wird jeder und jede weniger Verantwortungsbewusstsein haben, was wiederum zu verpassten Deadlines, mittelmäßigen Ergebnissen und schlechter Teamleistung führen kann. Die Führungskraft ist dann die einzige Quelle von Disziplin im Team, weil es kein kollegiales Verantwortungsbewusstsein gibt. Oft wollen Kollegen ihre Peers nicht auf ein Problem ansprechen, weil sie fürchten, dass ihre persönliche Beziehung mit der Person gefährdet werden könnte. Ironischerweise wird genau dieses Zögern oder die Unwilligkeit, Dinge anzusprechen, die persönliche Beziehung mit dem oder der Peer gefährden, weil die Teammitglieder beginnen, sich gegenseitig nicht zu respektieren. In Top-Teams ist die Leistung jedes und jeder Einzelnen transparent und die Teammitglieder sprechen einander an, wenn Dinge nicht gut laufen. Das verbessert ihre Beziehungen zueinander, weil sie Respekt füreinander entwickeln, dass sie dieselben hohen Standards verfolgen. Wenn Vertrauen da ist, werden Teammitglieder, die zu mehr Leistung angespornt werden, verstehen, dass es um das gemeinsame Erfolgserlebnis geht und nicht es persönlich nehmen. Am Ende des Tages ist so eine konstruktive Gruppendynamik und eine gemeinsame Verantwortung extrem effizient und effektiv dafür, hohe Leistungsstandards aufrechtzuerhalten. Damit das klappen kann, braucht es als letztes Kriterium für leistungsstarke Teams kollektive statt individuelle Ziele. Jedes Team hat Ziele, die es erreichen möchte. Das gilt natürlich auch für die meisten Individuen, aber in großartigen Teams verstehen Teammitglieder, dass die gemeinsamen Ziele wichtiger sind als die individuellen. Was sind also gemeinsame Ziele, die das Team fokussiert halten? Klar definierte, die einfach zu messen sind. Wenn die Ziele klar sind und wenig Raum für Interpretation lassen, dann kann sich kein Individuum hinausmanövrieren und stattdessen an gegenläufigen eigenen Zielen arbeiten. Wenn kollektive Ziele wirklich akzeptiert werden, sind individuelle Teammitglieder willig, einander zu unterstützen, auch wenn diese Unterstützung über den eigenen Verantwortungsbereich hinausgeht. Und das ist wirklich wichtig, denn es verhindert Silo-Denken und sorgt dafür, dass alle an einem Strang ziehen, völlig unabhängig davon, ob eine bestimmte Aufgabe in der eigenen Stellenbeschreibung steht oder nicht. Viele dieser Punkte sind genauso gültig, wenn Personen remote aufeinandertreffen. Doch manche Dinge gestalten sich etwas anders, wenn virtuelle Teams zusammenarbeiten. Dabei gibt es einen großen Unterschied, ob ein paar Teammitglieder ab und zu mal aus dem Homeoffice, also virtuell miteinander arbeiten, oder ob, wie derzeit oft üblich, sämtliche Teammitglieder remote zusammenarbeiten. Das stellt Führungskräfte vor völlig neue Herausforderungen. Die technischen Aspekte der virtuellen Zusammenarbeit stellen da wohl für die wenigsten noch ein echtes Problem dar. Viel schwieriger ist es, wie man den Zusammenhalt innerhalb eines virtuellen Teams aufrechterhält, wie man individuelle, aber auch Teammotivation stärkt, wie man Konflikte rechtzeitig erkennt und ihnen entgegensteuert. Und ja, wie man Commitment und Performance sichert. Viele können sich im Kontext der virtuellen Zusammenarbeit nicht helfen und denken irgendwie insgeheim, arbeiten meine Leute zu Hause auch wirklich so viel wie im Büro oder sind meine Teammitglieder wirklich produktiv zu Hause? Das internationale Marktforschungsunternehmen Gallup sieht keine Indikation für Faulheit oder unproduktive Arbeit im Homeoffice. Beziehungsweise anders gesagt, Gallup hat die Variablen untersucht, die Produktivität und Wohlbefinden von Remote-Arbeitenden beeinflussen und hat herausgefunden, dass diese Komponenten letztendlich von einer einzigen Variable abhängen, der Führungskraft. Was also muss die Führungskraft tun, um virtuelle Teamarbeit zu enablen? Kontrolle ist weniger möglich, Vertrauen als Grundvoraussetzung umso wichtiger. Und das macht es so schwierig, denn Vertrauen entsteht wiederum am besten durch persönliche Beziehung. Die persönliche Ebene in virtuellen Teams wird oft vernachlässigt. Informelle Treffen fallen aus. In virtuellen Meetings geht es dann meistens schnell und konzentriert ans fachliche Thema und die Plaudereien am Gang davor und danach fallen weg. Daher ist der erste Erfolgsfaktor für das Führen virtueller Teams, Raum für Persönliches zu schaffen. Wenn persönliche Treffen nicht möglich sind, sollten zumindest regelmäßig Videokonferenzen mit Fokus auf Persönliches organisiert werden. In seinem Buch Power Teams ohne Grenzen gibt Peter Ivanov eine gute Idee für einen solchen Workshop. Alle Teammitglieder stellen sich mit 2 vorbereiteten Folien vor, die jeweils ihre berufliche und persönliche Lebenslinie darstellen. Welche Herausforderungen haben sie geprägt? Welche Erfolge erfüllen sie mit Stolz? Andere Unternehmen haben sogenannte virtuelle Retreats für sich entdeckt. Einmal im Monat wird eine Stunde informell über ein Thema diskutiert, das nur partiell mit dem Unternehmen zu tun hat und das eine starke Schnittmenge mit persönlichen Einstellungen hat. Beispielsweise über Werte, Kultur oder Lifehacks im Umgang mit der virtuellen Arbeit. Zweiter Erfolgsfaktor für das Führen virtueller Teams: gegenseitige Erwartungshaltungen definieren. Viele glauben, dass ganz klar ist, was wer von wem erwartet, wenn alle von zu Hause arbeiten. Doch oft ist das nicht so und es entstehen gegenseitige Frustrationen. Beispiel: Für den einen ist es selbstverständlich, im Homeoffice zwischendurch die Waschmaschine zu füllen und zu entleeren. Eine andere fühlt, dass das keinen Platz im Arbeitsalltag hat. Eine Kollegin geht zwischen 2 Meetings mal eine Stunde in den Park, um frische Luft zu schnappen und sich zu bewegen. Und die Führungskraft findet, das ist eine ungerechtfertigt lange Pause und sollte in der Freizeit am Abend stattfinden. Regeln für die virtuelle Zusammenarbeit zu definieren und ganz konkrete Erwartungshaltungen auszusprechen und in einem Teamworkshop zu artikulieren, kann Missverständnissen vorbeugen und gegenseitiges Verständnis für individuelle Lebenssituationen schaffen. Im besten Fall werden die Erwartungshaltungen auch gemeinsam verschriftlicht und immer wieder thematisiert. Am allerwichtigsten in der virtuellen Zusammenarbeit ist die bewusste, geplante, intensive Kommunikation. Und zwar nicht in eine Richtung, sondern dass möglichst alle mit allen kommunizieren. Sind alle gleichermaßen informiert, kommen keine unnötigen Gerüchte auf. Hier fällt auch hinein, sich regelmäßig Zeit für individuelle Gespräche zu nehmen, denn diese drücken Wertschätzung aus. Auch ein Sprechen über Kontext und über Stimmung und Laune sowie geplante Spontanität in Form von virtuellen Cafés etc. können hier helfen. Gerade im virtuellen Kontext ist es außerdem wichtig, die Arbeit der Einzelnen und des Teams sichtbar zu machen. Das heißt, Workflows sichtbar zu machen, explizit über die Aufgaben der einzelnen Teams zu sprechen, Quartals- und Monatsziele gemeinsam zu definieren und zu besprechen, einander Teams und Projekte vorzustellen etc. Sonst kann es leicht passieren, dass alle still und leise vor sich hinarbeiten und ganz viel passiert, die Wertschätzung aber zu kurz kommt und auch das gemeinsame Gefühl zu kurz kommt, was gerade alles gemacht wird und wie sich die Organisation weiterentwickelt. Und wenn wir schon beim Thema Wertschätzung sind, Erfolge zu feiern, das geht oft unter, sollte aber gerade im virtuellen Kontext nicht vergessen werden. Explizit Danke zu sagen, darüber zu sprechen, was alles geschafft wurde und dass das nicht selbstverständlich ist und sich auch Zeit dafür zu nehmen, einen gemeinsamen Meilenstein zu genießen, das kommt oft zu kurz, ist aber ein wahrlicher Motivationsbooster für Teams, gerade dann, wenn Teammitglieder einander nicht regelmäßig sehen können. Nun habe ich viel gesprochen über die Phasen der Teamentwicklung, die wichtigsten Voraussetzungen für ein leistungsstarkes Team und die Besonderheiten von virtuellen Teams. Zu guter Letzt möchte ich ein paar Tools und Methoden erwähnen, die ganz konkret bei der Arbeit mit und an Teams helfen können. Das 360-Grad-Feedback ist eine Methode zur Einschätzung der Kompetenzen und Leistungen von Personen aus unterschiedlichen Perspektiven, wie zum Beispiel aus dem Blickwinkel der Mitarbeiterinnen, der Vorgesetzten, der Kollegen, Teammitglieder oder Kunden. Das heißt, dass diese unterschiedlichen Personengruppen befragt werden und ihre Einschätzungen zu Kompetenzen und Leistungen einer anderen Person geben. Meistens finden diese Befragungen digital statt. 360-Grad-Feedbacks können, wenn sie sinnvoll durchgeführt werden, ein sehr mächtiges Instrument zur Entwicklung von Einzelpersonen und aber auch Teams sein. Dann gibt es Assessments. Es gibt unterschiedliche Assessment- und Diagnostik-Tools, die dabei helfen, eine Erhebung von Persönlichkeiten, Präferenzen, Werten und so weiter zu machen. Oft kann ein solches Assessment einen sehr aufschlussreichen Baustein in einem Teamentwicklungsprozess liefern. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel das 16 Personalities Assessment, ein modernes und simples Personality Type Assessment basierend auf dem Myers-Briggs-Test, MBTI, der sich vor allem auf die Theorien von Carl Gustav Jung stützt, ergänzt um das Big Five Modell, einem Modell, das heute international als das universelle Standardmodell in der Persönlichkeitsforschung gilt. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel der Strengths Finder von Gallup, mit dem man die 5 größten Stärken eines jeden Teammitglieds entdecken kann. Ja, und dann gibt's noch Mitarbeiterbefragungen. Die Befragung von Mitarbeiterinnen kann gerade im Remote-Kontext viele spannende Erkenntnisse liefern. Hier geht es weg von der jährlichen, komplexen, langwierigen Mitarbeiterbefragung und hin zu kurzen, punktuellen Pulse-Checks, um niederschwellig und möglichst ohne Zeitverzögerung herauszufinden, wie es dem Team geht und wie es performt. Ein Beispiel dafür ist der Team Pact von Haufe. Das Tool stellt 13 wissenschaftlich validierte Fragen, die wöchentlich via Online-Tool von allen Teammitgliedern innerhalb von 90 Sekunden beantwortet werden können und so tiefe Insights in Teamleistung, Commitment und Zufriedenheit geben. Ja, und letztendlich das Teamcoaching. Die strukturierte Entwicklung von Teams mit Hilfe von Teamcoaching gewinnt auch eine immer größere Bedeutung. Teamcoaching ist eine teambasierte Lern- und Entwicklungsmaßnahme, bei der das Team als System betrachtet und die gemeinsam auf das ganze Team angewendet wird. Der Fokus liegt auf der Teamleistung und dem Erreichen eines gemeinsamen Teamziels. Das Lernen im Team durch so ein Teamcoaching wird durch spezifische Teamcoaching-Aktivitäten zur Selbst- und Teamreflexion ermöglicht, die von einem Teamcoach oder auch mehreren Teamcoaches durch die Anwendung bestimmter Coaching-Techniken erleichtert werden, die das Reflexionsvermögen stärken, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen und die Kommunikation verbessern. Teamcoaching kann enorm vieles auslösen und sollte nicht erst dann zur Anwendung kommen, wenn Konflikte im Raum stehen, sondern bereits dann, wenn es ganz grundsätzlich gilt, Arbeitsbeziehungen zu festigen, Vertrauen zu stärken und ganz einfach die Teamperformance auf ein anderes Niveau zu heben. Aber hier möchte ich lieber nicht in die Tiefe gehen, denn das wäre schon wieder ein eigener Podcast. Deshalb möchte ich hier auch schon abschließen zum Thema Teams. Ihr seht, es gibt so viel zu bedenken und so viel zu optimieren. Doch bleiben sollte Folgendes. Teams können Unglaubliches leisten, wenn die Rahmenbedingungen gut eingestellt sind. Ich hoffe, die heutigen Inputs haben euch dazu einige Anregungen mitgegeben. Und das war die heutige Folge von Leading with Impact. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Unser Anspruch ist es daher, genau mit diesen Menschen zu sprechen und dadurch die spannendsten Konzepte zugänglich zu machen, die Top-Leader jetzt erfolgreich machen. Wir freuen uns sehr über Feedback, Kontaktmöglichkeiten und alle anderen Inhalte zur heutigen Folge findet ihr in den Shownotes.